Besser, ja.
Ja.
Machen wir Stopp.
Warum?
Ja, es ist so viel Freifläche.
Ja, aber ich nehme das vielleicht.
Okay.
So,
du musst klatschen.
Ah ja, genau.
Warte
mal, mach ich das jetzt ein bisschen so?
Ja. Okay. Also, guck mal, jetzt noch ein bisschen.
Jetzt geht's los.
Geht's los.
Ja. Hast du eigentlich schon mal irgendwelche Leute gesehen, die Podcasts aufgenommen haben?
Beim Laufen und im Laufen reden?
Ja. So, das ist es wahrscheinlich, du hast recht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, so viele Leute haben jetzt Podcasts. Jeder hat ja irgendwie Podcasts, wie ihr auch. Und ich sehe aber nie Leute, die podcasten. Aber das ist natürlich so, weil nur wir laufend reden und beim Laufen reden.
Ja, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal und das möchten wir herausheben. Nämlich, hallo und herzlich willkommen bei Eigentlich Podcast Folge 37, wo wir im Laufen reden und laufen reden. Und heute, das zeichnet uns nämlich aus von anderen Podcasts, die so eine gute Qualität haben in der Stimme, aber auch so ähnliche Themen wie wir. Aber wir haben halt auch noch zu jedem unserer Folge einen Track auf der Netzseite, den man sich auch über Komoot runterladen kann oder einer anderen App. Und da seht ihr, wo wir langgelaufen sind. Wir kommen so ein bisschen in das, was soll ich sagen, in das Problem, dass wir jetzt eigentlich keine Strecke mehr hier laufen können in Berlin. Wo wir nicht uns schon mal so gekreuzt sind.
Stimmt gar nicht. Wir können ja irgendwann mal nach Moabit fahren. Da haben wir noch richtig viel.
Doch, Moabit waren wir auch schon.
Ja gut, im Moabit waren wir auch schon.
Mehrmals.
MoabiterInnen würden sich da wahrscheinlich auf die Füße getreten fühlen, wenn du denkst, wir haben das schon durchforstet.
Ja, aber so das, der Kernstadtteil, das sind ja immer nur Routen, wo man uns irgendwie so... Und hier sind wir gestartet, Leinestraße. Und auf dem Tempelhofer Feld werden wir eine Folge kreuzen oder sogar zwei. Nämlich einmal First Cow, eine frühe Folge, über von Kelly Reichert, der Film First Cow, das ich präsentiert habe. Und eine unserer erfolgreichsten Podcast-Episoden, nämlich Encanto.
Ja, das waren jetzt die ersten fünf Minuten. Unser heutiges
sind rum. Habe ich schon mal rumgegriffen.
Das ist lustig, ne? Also, weil das Ding ist ja, normalerweise gibt es ja vorne immer so ein bisschen Palavern und dann lernt man die Leute kennen, aber die haben irgendwie fünf Minuten voll mit Komoot, mit GPS-Tracks.
Ja, aber was sollen wir denn auch privat erzählen? Wir erzählen uns ja auch nichts mehr privat, wenn wir uns treffen. Aber Mitch, du bist heute Themenpräsentator, Themenmitbringer.
Ja, genau, und ich habe mich jetzt einfach so ein bisschen in den Windschatten eingereiht von der letzten Folge Webfonts, weil ich bin da überhaupt kein Experte, aber so ein Hobby-Wutbürger, was so Satzzeichen. Wutbürger, so was so Satzzeichen angeht. So, da muss man Semikolon nehmen, das ist doch viel klarer. So einer. Und es gibt mein Lieblingssatzzeichen, das wollte ich heute dann einfach mal so hineinschieben und habe gedacht, es wird wahrscheinlich eine kurze Folge, weil so viel kann man dazu gar nicht sagen.
Ja.
Aber es geht um den Gedankenstrich.
Bam, bam, bam. Der Gedankenstrich, okay.
Und okay. Ich dachte, wenn wir jetzt schon hier in Neukölln lostreten, könnte ich dir das, aber jetzt sind wir halt im Park, weil den Gedankenstrich in seiner designgestalterischen Form, den sieht man manchmal inzwischen auf so Postern. Ne? Also es gibt auch oft, hast du wahrscheinlich sofort so ein inneres Bild, wenn dann irgendwas vom 12. bis zum 18. Oktober ist, dann ist die 12 links, 18 und Oktober rechts und in der Mitte ist dann so ein langer Strich, also dieser Bindestrich, Gedankenstrich oder Bissstrich, oder es gibt ganz viele Worte dafür, da werden wir nachher noch mehr drüber hin. Der ist gerade, finde ich, so grafikdesignmäßig auch ziemlich buchstäblich gestreckt worden, so in den letzten Jahren. Ja, der Gedankenstrich. Wie bin ich da überhaupt drauf gekommen? Weil ich schon, also ich hatte das schon immer mal wieder wahrgenommen, dass es in Deutschland gibt einen Gedankenstrich in Texten. Der ist irgendwie kürzer als der im Englischen. Und im Deutschen gibt es immer so White Space, also Freiräume mit rechts und links vom Gedankenstrich zwischen den Worten. Und im Englischen hatte ich das Gefühl, der ist länger, aber ohne Zwischenräume zwischen Buchstaben und Gedankenstrich. Und das ist was, was mich irgendwie so beschäftigt. Dann habe ich gedacht, dann habe ich mal irgendwann gehört, M-N-Dash im Englischen. Also M-Dash ist quasi der längere, N-Dash ist der kürzere.
M und N, ne?
Ja, M, also wie Mitch und N wie Klaus.
Wie Klaus?
Nee, N wie
Nordpol. Genau. Sagt man noch in der klassischen.
Ja, ich wollte den Witz machen, aber es ist ganz vom Tisch gefallen.
Und weißt du auch, warum das eine M und N heißt?
Ja, weil der eine länger ist und der andere.
Ja, aber woher sich das ableitet, kommen wir gleich nochmal zu.
Du meinst jetzt von, ja, kommen wir bestimmt. Also ich freue mich, wenn du reinchippst, weil ich habe nur genug für 15 Minuten. Wenn man so einfach an der Tastatur groß geworden ist, ich weiß gar nicht, wie das, also als ich noch mit Füller geschrieben habe, da war das irgendwie kein Thema, der Gedankenstrich. Aber wenn man mit Tastatur groß wird, dann hat man einfach in der Regel natürlich diesen einen kleinen Strich auf Hüfthöhe, der dann als Minus fungiert, als Gedankenstrich, als Trennstrich, als alles Mögliche. Und als ich mich dann ein bisschen mit, kennst du Pandoc, die Software Pandoc?
Ja, so eine Python-Bibliothek, oder?
Nee, Pandoc, das gibt es auch, glaube ich,
bestimmt. Ja, ja, aber ist, ja genau.
Aber Original ist in Haskell geschrieben, aber das ist Pandoc, also ein, ist, glaube ich, auch wirklich so ein One-Developer-Projekt, was ich liebe. Ich liebe Pandoc. Das ist im Prinzip ein Konvertierungsprogramm von einem Format in ein anderes. Das funktioniert sehr gut, zum Beispiel, wenn man in Markdown schreibt, mit Fußnoten, mit hochgestellt und hast du nicht gesehen, und das dann als PDF konvertiert, dann kriegt man sehr schnell aus hingerotzten Texten einfach sehr schön gestaltete PDF-Dokumente. Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass wenn man im Markdown einen Bindestrich oder Gedankenstrich, dann wird es ein Gedankenstrich, wenn man zwei Minus nebeneinander macht von der Tastatur, dann kommt das so richtig hübsch als PDF hinten raus. Und seitdem mache ich bestimmt doppelt so viele Gedankenstriche in meinen Texten, weil es einfach so schön aussieht und es dann hinten so ein PDF rauspurzelt. Ja, das war so mein erster Zugriff auf diesen Unterschied. Und dann habe ich, das machen wir vielleicht ganz zum Schluss mal, habe ich auch noch so eine Tabelle jetzt in der Recherche gefunden, natürlich von Wikipedia, was es da so alles gibt. Und da, das meintest du wahrscheinlich, dieses geführt, halb geführt, viertel geführt und diese alten, die alte Sprache,
genau.
aus Bleisatz. Ne, das ist ja auch so ein,
genau,
Thema. Da werden wir nochmal drauf sprechen. Und dann halt in dieser Tabelle hinten fand ich es halt auch irre zu sehen. Jetzt gibt es ja wirklich Unicode, um alles abzubilden. Aber es ist immer noch so, dass nicht alle alten Spationierungen, also einfach Abstände oder Strichformate, wirklich in Unicode abgebildet sind. Und beim Recherchieren, ich weiß nicht, ob dir das auch was gefallen ist, hatte ich so ein Geschichten aus der Geschichte-Feeling. Hast du das gesehen? Das wollte ich eigentlich schon wegschieben. Nee,
sag mal.
Das wollte ich eigentlich vorneweg schieben. Das ist der sogenannte Gedankenstrichkrieg. Der Gedankenstrichkrieg, da geht es darum, dass nach 89 Zerfall UdSSR in der Tschechoslowakei, der Begriff damals war für diese Tschechoslowakei war CSSR, also Tschechische Slowakische Sozialistische Republik, dass es da irgendwie Bestrebungen gab, das ein bisschen zu trennen, ja, beziehungsweise zu verbinden.
Was denn zu verbinden und zu trennen?
Der Name der Tschechoslowakei, weil da Tschechoslowakei ist quasi alles zusammen.
Also wie Jugoslawien damals, so quasi Vielvölkerstaat, Tschechoslowakei ist Tschechien und Slowakei, um das jetzt quasi so in einem Wort zu vereinen, aber okay.
Ja, und es sollte eben aber eben immer noch als Föderation da sein, allerdings als eigene Teile, eben nicht mehr zusammengewurstet, sprachlich. Und nach 89 war es so, dass zuerst damals der Präsident Václav Havel dafür war, dass man einfach das sozialistisch rausschmeißt und den Rest irgendwie bestehen lässt. Aber es gab dann auf einmal Stimmen, man solle doch irgendwie deutlich machen, dass es hier sich um Tschechoslowakei mit einem Strich in der Mitte. Und das ist jetzt natürlich in der Tat kein Gedankenstrich. Das heißt trotzdem im Deutschen Gedankenstrichkrieg. Ich weiß nicht genau.
Aber weil das wahrscheinlich genau dieses Format von den geviertelten Abstand einhält, ne? Also quasi den...
Das Halbgeviert ist der
Ich glaube,
Deutsche.
Wir müssen gleich nochmal so Typografie was machen, um das mal besser einordnen zu können, weil das wichtig ist zum Verständnis, warum geviertelt, halbgeviertelt.
Das können wir direkt vielleicht danach machen, aber wenn wir es jetzt hier reinschieben...
Nee, genau, also wir machen jetzt hier eine Fußnote und sagen zwei Seiten weiter.
Ja. Es ging darum, diese Föderation aus Tschechien und Slowakei darzustellen. Und dann war es die Frage, würde man das als Česko-Slovensko mit Bindestrich bzw. Gedankenstrich oder mit dem Wort und darstellen? Und da gab es dann unterschiedliche Stimmungen dazu.
Darf ich noch mal ganz kurz einhaken an der Stelle? Ja. Also der Gedankenstrich, so wie man das denn auch irgendwie bei der Wikipedia als Definition findet, ist ja zum einen eine zeitliche Ausdehnung von bis, ne? Also es ist dann grammatikalisch erlaubt, dann von Öffnungszeiten mit Gedankenstrich zu kennzeichnen. Also 14 bis 18 Uhr wird mit einem Gedankenstrich. Es darf kein von davor vorkommen.
Warum fragst du das jetzt? Weil das ist jetzt, da komme ich ja ganz aus meinem Thema gerade raus.
Nee, jetzt, ich möchte es nochmal in den Kontext stellen. Ich war noch nicht fertig.
Ja, okay.
Und es ist vor allen Dingen der Gedankenstrich dafür da, eine räumliche Ausdehnung zu bezeichnen. Und da kommen wir, glaube ich, wieder in dieses zusammengesetzte Wort Tschechien, Slowakei. Wenn dann Gedankenstich, dann hat es eine Konnotation von einer räumlichen Verbindung.
Ja, wobei es ging dann in der politischen Diskussion ging es dann eher darum, das fand die Slowakei fand das ganz gut, dann spricht er von einem Bindestrich. Spojovnik. Ich kann es nicht gut aussprechen. Das wurde allerdings von der tschechischen Seite zurückgewiesen, weil die sagten, es handele sich eben um einen Gedankenstrich, der aber auch als Trennstrich interpretiert werden kann. Der heißt Pomtschka, keine Ahnung.
Aber er hat die gleiche Länge.
Ist nicht zu unterscheiden. Das ist beim Gedankenstrich auch noch das Thema später, ne? Also der wird manchmal... wird der gleiche Strich, wie er eben gesetzt wäre, als halb geführt oder im Englischen ist es als geführt Strich, dass der dann eben im grammatikalischen Kontext oder auch im stilistischen Kontext eine eigene Bedeutung bekommt. Und hier war es so, der Strich war identisch, aber die einen argumentierten, es ist ein Bindestrich, zeigt die Zusammengehörigkeit und trotzdem kann Slowenska irgendwie ein bisschen Alleinstellungsmerkmal haben, weil, das kam dann noch dazu, dann sollte es auch ein großes S kriegen, was aber... glaube ich, grammatikalisch damals auch oder immer noch falsch wäre. Aber die hatten dann irgendwie gesagt, okay, wir machen Bindestrich, gehören zusammen, Slowenska kriegt ein großes S. Tschechische Seite hat argumentiert, nee, das ist ja ein Trennstrich, das ist ja irgendwie gar nicht, was wir wollen. Und darüber hat man sich dann eben gestritten. Die tschechischen Abgeordneten sahen darin sogar eine, in Anführungszeichen, Beleidigung der Nation. Also haben das als trennenden Impuls wahrgenommen. Ich glaube, was ich da so interessant dran finde, ist halt, dass das natürlich nach 89 für ganz viele Länder eben auch Thema war. Was gehört zusammen? Was ist irgendwie getrennt? Und es gab damals, ich kann mich auch noch erinnern, war damals irgendwie auch in der Zeitung, weil gleichzeitig auf der westlichen Seite Europas wurde alles unter diesem Europaschirm quasi zusammengelegt und der östliche Teil Europas zerfiel halt irgendwie nach 89. Und ich finde es interessant halt an diesem Beispiel, wie über die Schreibweise genau diese, auch diese Unklarheit, also dieser kleine Schritt, ja, diese beiden Wörter zu trennen, großes S einzuführen, finde ich schon irgendwie spannend, dass sich das da so einfach auf dieser Wortebene abbildet. Ist von mir so ein bisschen spekuliert, aber ich gehe davon aus, dass die Slowakei schon eher durch die Betonung des großen S auch wollte, dass sie ein bisschen sich da rauszieht, während, obwohl sie halt argumentiert, es sei ein Bindestrich, um diesen Schritt überhaupt machen zu können. Also es war so ein bisschen gegenläufig und das würde auch so ein bisschen daran anschließen, dass es damals so war, dass die Slowakei zwar unterstrichen hat, es sollen jetzt beide föderalen Teile miteinander verbunden dargestellt werden, aber in Tschechien war es so, dass dieser Strich eher als Weg zur Trennung wahrgenommen wurde. Weil das war nämlich historisch schon so, dass dieser Strich schon 38, 39 eingeführt wurde. Und dann hat unter Hitler, unter seinem Schutz sozusagen, hat die Slowakei sich abgespaltet, hat den slowakischen Staat gegründet und der Rest, in Anführungszeichen, wurde dann eben als Protektorat Böhmen und Mähren angeschlossen in das Deutsche Reich. Und das war ein historischer Vorgänger sozusagen, wo der tschechische Teil gesagt hat, nee, wir fangen gar nicht erst an mit dem Bindestrich, das müssen wir anders lösen. In dem Streit kam man auch nicht schnell irgendwie an einen Punkt, wo man das lösen konnte. Deshalb gab es 1990 ein Verfassungsgesetz, was den neuen Namen, in dem Tschechoslowakei noch zusammengefasst blieb, aber als Föderation dargestellt wurde. Der wurde beschlossen und Teil dieses Beschlusses war auch, dass umgehend ein neues Gesetz den Namen mit Bindestrich, aber kleinem S für Slowakei umsetzen sollte. Und dann ging der Streit aber weiter an dem Punkt. Das war dann quasi keine Lösung, weil sich dann mit dem kleinen S wiederum neue Stimmen meldeten. Grammatikalisch ist das kleine S richtig, aber die Slowakei wollte ein großes S. Einfach um jetzt nicht als Anhängsel oder Adjektiv in Bezug auf Tschechien dazustehen, sondern um wirklich als Slowakei auf Augenhöhe dastehen zu können. Es kam dann also letztendlich nie zu diesem Binde- oder Trennstrich-Namen mit großem S, sondern es wurde dann gleich auch noch 1990 ein Gesetz erlassen, wonach der neue Name mit dem Wort und die beiden Länder verbindet und völlig ohne Bindestrich. Das Verwirrende daran war, dass jetzt alle Buchstaben, sowohl tschechisch als auch slowenskisch, als auch föderale, als auch Republik, hatten Großbuchstaben, was grammatikalisch auch wieder falsch ist. Historisch gesehen ist dieser Name immer noch intakt, wenn man über diese Zeit spricht. 1990 wurde es erlassen, aber okay, es wird aber immer noch eben rechtschreibemäßig darauf hingewiesen, dass es nach all dem Hin- und Herschieben irgendwie dann doch dazu kam, ja, dass man den Strich rausgelassen hat und trotzdem quasi grammatikalisch falsch umgesetzt hat. Kleine Trivia-Note noch. Das Ding klingt von außen vielleicht eher wirklich wie so ein Papiertigerkrieg, so, ne? Also eine kleinkarierte Parlament-Sache. Aber es war sogar, dass Leute in Hungerstreik getreten sind in diesem Thema. Ich weiß jetzt nicht mehr, auf welcher Seite. Aber es war für manche scheinbar wirklich eine Leib- und Seele-Angelegenheit.
Okay, aber waren das auch Parlamentsangehörige, die dann Hunger hatten?
Das weiß ich nicht. Das
bloß oder vor dem Parlament dann. Also es war eine sehr emotionale Diskussion.
Es war auf jeden Fall, ja klar, ich meine, es war nach 89, glaube ich, für viele sehr emotional. Und das ist jetzt so die historische Anekdote zum Gedankenstrich, der Gedankenstrichkrieg von 89, 90. Und jetzt gehen wir mal wieder ein bisschen zurück. Du hast es ja vorhin schon mal kurz angesprochen. Es geht darum zu sagen, was macht eigentlich den Bindestrich zum Bindestrich? Und das finde ich halt eben auch so interessant, weil es gibt auf der einen Seite typografisch von historisch gesehen vom Schriftsetzen gibt es halt unterschiedliche Strichlängen, die gesetzt werden können.
Genau, typografisch. Also ich muss ja sagen, dass ich ja jetzt irgendwie so ein bisschen die Lunte gerochen habe nach unserer letzten Folge, wo Tobs dann über Webfonts gesprochen hat und wo ich dann auch mal so ein bisschen in diese ganze Typografie-Geschichte eingestiegen bin. Und das Ding ist ja, also
da. Du meinst mit Lunte gerochen, meinst du, bist auf den Geschmack gekommen?
Lunte gerochen, Geschmack gekommen, was auch immer für ein Sprichwort hier. Aber es ist, glaube ich, ein.
Lunte gerochen hätte mich gewundert, wenn du nach der Webfont-Folge gedacht hast, ich rieche die Lunte, der Mitch macht bestimmt was zum Gedankenstrich. Aber okay, sag mal, du hast den Deckel aufgemacht und hast dich in die bleierne Zeit des Buchsatzes begeben.
Ja, naja, also wirklich das Faszinierende und auch also das ganze Regelwerk, was da alles rausgekommen ist, wie die technischen Produktionen sind, was da für Modeerscheinungen gekommen sind, wie Schrift überhaupt sich entwickelt hat, das ist ja wirklich das ist ja wirklich der heilige Gral des Designs, habe ich ja auch schon mal gesagt. Ne? Da habe ich jetzt so ein bisschen mehr Respekt, weißt du? Und kann ich mal so eben dann so, ha, so hat sich jetzt die gebrochene Schrift entwickelt. Ich glaube, da gibt es ganz, ganz, ganz viele Leute, die sich unglaublich gut damit auskennen. Mhm. Deswegen streifen wir das so ein bisschen und sind vielleicht auch in der einen oder anderen Sache unsauber. Mhm. Aber
ja, also die Begeisterung ist da, aber das ist ja manchmal so. Man gibt ja diesen Ausdruck gefährliches Halbwissen. Und ich finde aber, Halbwissen kann auch euphorisches Halbwissen sein. Also zum Beispiel, bei Kindern sieht man euphorisches Halbwissen. Ja. Das erste Mal irgendwie im Skateboard mehr als 3 Meter draufgestanden und dann ist einfach mal richtig Party angesagt. Und mir geht's generell so, wenn ich zu viel weiß, dann werde ich eher so ein bisschen geblockt so. Ne? Ja. Aber jetzt nach der Webfond-Folge habe ich halt hier schon das Gefühl, ich muss auch so ein bisschen...
Ich muss... genau, also...
Nicht, dass Tobs nachträglich noch beschmiert wird wegen unserer
Diese Folge Follow-up. Hat nichts mit der vorherigen Folge zu tun.
Genau.
Bitte gehen Sie weiter.
Nein.
Und dann auf der anderen Seite bei dem Thema Gedankenstrich ist ja... die Grammatik dann nochmal mit drin. Ne? Also die Grammatik, unter welchen Konstellationen wann ein Gedankenstrich angewendet werden kann, ist auch ziemlich klar definiert. Ne? Also hat man. Und auf der dritten Seite, und deswegen ist es wirklich so das Kreuz von verschiedenen Wissenschaften, die da, Kulturwissenschaften, die da, ist da natürlich die Literaturwissenschaft.
Mhm.
Ne? Also und die Lyrik. Die Lyrik, von der ich sowieso überhaupt keine Ahnung habe. Ne? Also da wird ja der Gedankenstrich auch häufig als Stilmittel verwendet, ja. Und dazu kann ich gar nichts sagen. Nur dass einige, also im Bereich von Dadaismus oder einfach die auch sehr mit Struktur, Textstruktur arbeiten, natürlich auch den Gedankenstrich als Zeichen entdeckt haben und das natürlich ausgereizt, ausgespielt. Und in diesem Zusammenhang habe ich auch auf die Schnelle recherchiert, das fand ich ganz interessant, nämlich der berühmteste Gedankenstrich der Literaturgeschichte. Also, ist dir das begegnet?
Ich glaube, wir haben vielleicht in der Recherche das gleiche, den gleichen Text gelesen.
Die Marquis von O.
Ja. Yeah.
Das ist eine Novelle von Heinrich von Kleist. Aber gut, ich müsste jetzt natürlich sagen, ich habe Literatur und ich habe Theaterwissenschaft studiert, also ich darf darüber reden.
Ja, genau.
Also ja, Heinrich von Kleist ist wirklich ein großartiger Dramaturg.
Ich habe Psychologie studiert, ich bestätige, dass er im Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten ist und darüber reden darf.
Gut, ich habe es vielleicht 30 Jahre lang
gemacht. Sag mal, weißt du, hier ist zu viel Wind?
Nee, wir haben ja so einen Windschutz.
Okay.
Du musst schneiden. Und Heinrich von Kleist zeichnet es auch aus, dass er sehr kurze Szenen geschrieben hat und sehr verknappt auch dann in bestimmte Szenen eingedeutet hat. Und er hat den gleichen, er hat den Gedankenstrich, also so wird es interpretiert, dass der Gedankenstrich, es geht darum, dass ein Major die Marquis vor dem Einfall der russischen Soldaten gerettet hat. Sie sollte vergewaltigt werden von denen, das ist die Szene. Er hat sie gerettet und dieser Gedankenstrich, von wo er dann beschreibt, dass er sie gerettet hat, hier, und dann kommt der Gedankenstrich. Und das ist so eine Textauslassung, wo dann erst im Verlauf der Handlung herauskommt, dass der Major Vater von dem Kind der Marquis wird. Und dass er selber die Vergewaltigung gemacht hat. Und das hat, also das ist halt ein ziemlich genialer Zug, weil auf der einen Seite wird es nicht aufgelöst, auf der anderen Seite zeigt er einfach diese Brutalität des Systems und der Unterdrückung und hat das dann nur in der Andeutung so geschrieben, ja. Und man weiß es nicht, ob es auch so gemeint ist, aber es ist auf jeden Fall ein dramaturgischer Kniff, der über den Gedankenstrich, die hier eingeführt wird.
Dann haben wir vielleicht doch nicht das Gleiche gelesen, weil die Stelle, auf die bin ich auch gestoßen, aber da wurde es so dargestellt, als ob sie sich dann ihm freiwillig hingibt, nach all dem Guten, was er ihr tat. So.
Okay, weil, gut.
Das ist natürlich dann eben genau
der Sinn. Ich habe die Gender-Studies darüber gelesen, dass die Vergewaltigung da
ist. Ja, aber ich glaube, das ist ja genau das, diese Ambivalenz, die entsteht, wenn man einfach ein Stückchen Sinn verschluckt oder unter diesem Strich begräbt, ja, oder Auslassungsstrich eben, dass man es weglässt.
Genau, also ich finde auch, dass so, wenn man sich persönlich fragt, bevor wir jetzt wirklich wieder in die technische Geschichte von Gedankenstrichen eintauchen, würde ich nochmal sagen, wann setzt man einen Gedankenstrich? Ich meine, wann hast du das letzte Mal einen Gedankenstrich in deinen Texten verwendet?
Ich mache das inzwischen relativ oft und inzwischen ist es auch so, dass es so ein Bauchgefühl ist, wo ich denke, hier passt es, weil ich finde, der Gedankenstrich ist so ein bisschen wie durch offene Türen laufen. Es gibt, um halt diese Interpunktionssache da mal anzufassen, es gibt ähnliche Möglichkeiten mit zum Beispiel eingeschobene Sätzen umzugehen, wenn man die mit Kommata abtrennt, wenn man die mit in Klammern fasst zum Beispiel, oder wenn man die mit einem Gedankenstrich freistellt.
Aber weißt du jetzt noch ein ganz konkretes, also Beispiel von Text, wo du gesagt hast, hier setze ich bewusst einen Gedankenstrich?
Ich habe kein Beispiel im Kopf, aber ich mache es wirklich inzwischen relativ oft, was wirklich daran liegt, wie ich am Anfang sagte, dass man bei Pandoc mit 2- ganz den Gedanken kriegt. Macht total Spaß.
Ja, und da kommen wir nochmal auf die vierte Seite zu sprechen, ja. Nämlich die Ästhetik. Also ich meine, Typografie auf der einen Seite als Technik, auf der anderen Seite als Ästhetik, das ist ja wirklich so die, wann setzt man, also der Text muss schön aussehen. Ne? Also nicht nur der Text liest sich gut, sondern der Text muss schön aussehen.
Und das ist aber, finde ich, beides miteinander verkoppelt. Also stell dir mal vor, ich habe mal hier jetzt einen Text zum Beispiel, den lese ich dir mal vor. Ich habe so ein paar Sachen noch geschrieben. Der Satz geht wie folgt. Der Film, er wurde von einem renommierten Regisseur gedreht, hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ja? Das ist jetzt, man merkt, das ist nicht meine geniale Erfindung, aber ich habe jetzt bestehende Beispiele irgendwie weitergeführt, habe mir was ausgedacht, was zumindest als nicht als...
Erklär dich nicht, erklär dich. Nee,
der Film, er wurde von einem renommierten Regisseur gedreht, hat zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Ich habe das hier mit Gedankenstrich geschrieben. Also da wird dieser Satz, er wurde von einem renommierten Regisseur gedreht, der könnte auch mit Kommata oder mit Klammern abgetrennt sein, aber es liest sich total anders. Ja? Also es ist so, der Film, er wurde von einem renommierten Regisseur gedreht, das finde ich, ist mehr gesprochene Sprache, wenn ein Gedankenstrich drin ist. Wenn eine Klammer drin ist, dann ist es eher so ein bisschen akademisches Schreiben oder so technisches Schreiben oder eher so besserwisserisches Schreiben sogar. Und mit Komma abgetrennt ist, keine Ahnung, ist eher so, das doppelt so ein bisschen.
Ja gut, ist mit Komma, ich meine, mit Klammern ist eher ungewöhnlich, das finde ich jetzt nicht so akademisch oder besserwisserisch, sondern das finde ich eher so handwerklich ungeschickt, mit Klammern zu arbeiten.
Du, aber das könnte auch gehen. Ich könnte zum Beispiel, wenn man wirklich was einfügt, wo der Erzähler nochmal richtig als Erzähler auch da kommt. Ich erfinde jetzt, man sagt so, sie nahmen den Bus, Klammer auf, er wusste, dass der in die falsche Richtung geht, Klammer zu, und fuhren glücklich bis zur letzten Haltestelle. Das habe ich mir jetzt ganz frei ausgedacht. Aber da hast du, Klammer auf, Klammer zu, da würdest du wirklich dann sowas, dass der Erzähler dir nochmal mit Augenzwinkern irgendwie was sagt. Die wussten schon, was sie tun.
Okay, aber das, was er wurde von einem renommierten, das könnte jetzt auch eine Fußnote sein, wo dann Klammern häufig die Funktion von Fußnoten übernehmen, wo eigentlich noch mehr Informationen über diese Textstelle, die aber nicht zum Text dann halt quasi weiter inhaltlich beiträgt, sondern noch als Zusatzinformation genommen werden kann. Das ist für mich dann auch der eine, und das könnte man halt in Fußnoten packen, ne?
Ja.
Aber stimmt, was du sagst, ist auf jeden Fall
ein Einschub Szenario da drin. Es ist kein eigener Satz, es ist irgendwie, aber ja, man könnte es als Fußnote, dann müsste man es als eigener Satz nochmal formulieren. Aber es ist, wenn man es jetzt wirklich eher so als Radiostimme im Kopf haben möchte, finde ich, dass der Gedankenstrich da einfach einen mehr so an der Oberfläche des Textes, an der Zeit irgendwie dran lässt. Das Komma ist so ein bisschen holprig und die Klammer, finde ich, ist wirklich sowas, als ob das auf eine andere Ebene springt.
Das stimmt, also, ja.
Von Satz
ja, das kann ich nachvollziehen.
Ich kann ja mal ganz kurz, ich habe so ein paar Sachen, weil wir sind jetzt beim Stilmittel, ne? Also ja. Literarischen Texten. Wie kann das, und da habe ich so ein paar Beispiele jetzt halt eben generiert. Also es gibt zum Beispiel die Hervorhebung und Betonung. Ne? Der Gedankenstrich, der wird dann einfach verwendet, um da nochmal was zu betonen. Du merkst dann, das kannst du mit einem Komma oder mit Klammern nicht machen. Der Satz, den ich habe, ist so, sie war die einzige Person, wirklich die einzige, die an meiner Seite stand, als alle anderen gegangen waren. Meiner, da fehlt ein R, habe ich falsch gemacht. Sie war die einzige Person, Strich, wirklich die einzige, Strich, die an meiner Seite. Das könnte man auch mit einem Komma machen. Es muss nämlich sowieso hinter diesen Gedankenstrich sehr hässlich da ein Komma eingesetzt werden, weil in der Rechtschreibung ist das so ein Gedankenstrich, hat eigentlich rechts und links im Deutschen immer auch Whitespace, also Freizeichen, allerdings nicht, wenn,
Komma, ja, Nebensatz,
wenn ein anderes Interpunktionszeichen, Fragezeichen, Ausrufezeichen, Komma oder sowas da ist. Das heißt, es sieht zwar hässlich aus und trotzdem ist es nachvollziehbar, dass es mit nur Komma wäre es keine gute Betonung. Sie war die einzige Person, Komma, wirklich die einzige Komma, die an meiner Seite stand. Das klingt irgendwie so ein bisschen technisch. Ne? Das wäre also Hervorhebung und Betonung. Man kann aber auch Spannung damit aufbauen im Literarischen. Er blickte über die Klippe hinunter in die tiefen, schwarzen Fluten des Ozeans und dann verschwand er einfach. Ja, das ist diese kleine Pause hinter Ozeans. Er blickte hinunter in die schwarzen Fluten des Ozeans und dann verschwand er einfach. Das Und bindet die beiden Sätze zusammen, aber wenn du dann beim Lesefluss einen Gedankenstrich vor dem Und hast, dann bleibt es fast wie bei dem Kleist-Beispiel auch ein bisschen offen. Ist jetzt zurückgetreten, ist ja gesprungen, was da passiert.
Also ist es vor allen Dingen ein narratives Element? Würdest du das so sehen oder kann es auch in akademischen Texten dann einfach zur Betonung benutzt werden von wichtigen Absätzen?
Naja, dieses mit dem renommierten Regisseur, das könnte auch eine andere Information sein, die ich finde, der Bindestrich, der Gedankenstrich, Entschuldigung, der lässt das irgendwie offen. Ja, also da kann man irgendwie, finde ich, besser, man ist, das meine ich, das ist wie eine offene Tür, man liest einfach weiter. Es ist, als ob man es im Radio hört und nicht, als ob man sich im Text erarbeiten muss. So. Ich hab Audiobook als Zeitung.
Ja, ich habe mal von einem Texter gehört, der gesagt hat, in jedem guten Text gehört ein Semikolon. Das, ja. Das könntest du ja ausweiten auf alle möglichen Sonderzeichen, aber ja. In jedem guten Text gehört ein Gedankenstrich.
Das Lustige ist, ich habe sogar, glaube ich, neulich mal Semikolon benutzt, aber dann wirklich so innerlich kichernd, weil das war eine Aufzählung von Sätzen.
Das war ein Smiley.
Zwinker-Smiley. Das war eine Aufzählung von einzelnen Sätzen und die wollte ich wie eine Liste hintereinander schreiben und dann hatte ein Satz grammatikalisch nochmal ein Komma mittendrin. Das heißt, das Komma als Trennung war nicht mehr gut genug. Dann bin ich so quasi accelerate. Und dann habe ich einen oben drauf gesetzt und habe ich mit Semikolon meine Liste getrennt und konnte dann das Komma einsetzen und zwar trotzdem lesbar, spürbar, klar.
Aber was ich damit sagen will, und ich glaube, da kommen wir auch zum eigentlich Punkt, ne? Dass tatsächlich so Satzzeichen über die grammatikalische Funktion hinaus auf einmal so eine narrative Funktion bekommen. Ne? Ja. Das sind halt so seltene Zeichen, die wie Semikolon oder Gedankenstrich, wenn man die einsetzt, dann gibt es halt nochmal so einen für den Adressaten, derjenige, der das liest, ja. So Inhalte oder Inhalten oder so ein Punkt, wo man dann mal so einen gewissen Abstand bekommt im Text.
Ja, ich glaube, das erste Mal, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, aber das erste Mal, das Semikolon war so ganz frühe Verwirrung. Es war schon in der Grundschule, es hat mich total verwirrt, das Semikolon. Es war mir zu anstrengend, zu viel Arbeit, keine Ahnung, musste man so viel denken. Aber es gab so ein zweites Satzzeichen.
Also spätestens, als du angefangen hast zu programmieren, hast du das Semikolon
dann brauchst du auf jeden Fall. Aber es gab so ein zweites damals, ich glaube sogar, das war sogar noch Grundschule, wo ich das zum ersten Mal wahrgenommen habe, was mich total fasziniert hat. Das war so zauberhaft. Und da ist dann wirklich eben aus der Interpunktion heraus was Poetisches entstanden, einfach beim Hingucken. Kannst du dir vorstellen, was ich da meine?
Ja.
Möchtest du es mit mir und den anderen, die sich das ja anhören, teilen?
Nein, Semikolon.
Ich löse es jetzt auf. Nur, du hast es sicherlich erraten, teilst es aber nicht, gibst es mir nicht zurück, deshalb nehme ich es mir einfach. Und zwar ist es also die drei Punkte Ellipsis. Also wenn man so einen Text, das ist ja ein bisschen ähnlich beim Gedankenstrich, kann man ja auch Dinge auslassen. Hast du ja gerade bei Kleist schon das Beispiel genannt. Aber es ist ja diese... Und dann war alles klar. Punkt, Punkt,
ach so,
Punkt.
Okay. Ne?
Ja. Das war so der Moment, das weiß ich noch, da war ich noch relativ jung, war noch irgendwie noch nicht so...
Hast du fünf Freunde gelesen?
So in der Art, ja, da ist es vielleicht auch sogar drin. Aber da habe ich zum ersten Mal, das hat so gemacht. So Punkt, Punkt. Okay. Ja, und dann ist es, es kann alles Mögliche wieder.
Ja, stimmt, das war jetzt in diesen frühen Detektivgeschichten für so Kinder. Sie kommt echt oft Punkt, Punkt, Punkt vor. So, dann gehen wir jetzt durch das Brutgebiet von der, gucken wir nochmal, das sind nämlich hier alles
abgetränkt. Es sind schon ein paar junge Winddrachen im Himmel, frisch geschlüpft. Ja, siehst du, der Witz war gut. Vorbeigehendes Publikum bricht schallend zusammen, Punkt, Punkt, Punkt.
Gedankenstrich. Hier brütet die Feldlerche. Ja, aber jetzt ist gemäht, das heißt, die Feldlerche wird nicht mehr brüten, die ist durch. Die neue Generation ist gesichert und wir machen weiter.
Wir machen weiter. Das Einschieben und Nachsetzen war das mit dem Regisseur, was ich vorhin schon sagte. Es gibt aber auch, kennst du auch ganz oft, so Dialoge, wird manchmal sogar auf Werbung, wenn halt irgendwie ein Produkt mit kurzem Dialog ein Produkt begleitet wird, irgendwas mit Plop oder sowas, dann wird auch der Gedankenstrich zum Beispiel. Hast du das Buch gelesen? Strich, nein, ich hatte keine Zeit. Also dann ist klar in dem Moment durch den Bindestrich, das ist Frage-Antwort. Das sind zwei Leute, die ja miteinander reden. Dann gibt es unvollständige Gedanken. da ist mir nichts anderes eingefallen, als was es ein bisschen aufgebracht klingt. Wenn du das nicht sofort zurückgibst, dann Strich.
Ja, also aber dann, ich würde eher sagen, Punkt, Punkt, Punkt. Du hast mir den Floh ins Ohr gesetzt.
Du bist der Floh.
Aber ohne Haar.
Ja. Und dann gibt es auch ganz kurz gefasst die Ankündigung von etwas oder etwas Unerwartetes, was dann so zusammengepackt wird. Da habe ich geschrieben, die Schuhe passen wie angegossen und waren so billig. Auch dieses und waren so billig ist natürlich... braucht man keinen Bindestrich, aber Gedankenstrich, aber mit dem Gedankenstrich wird es nochmal betont. Ja, es ist was Unerwartetes, ja, dass der, man ist irgendwie noch in dem Bild, die Schuhe passen, aha, aha, aha. Man sieht dann das Video von dir, wie du deine Schuhe einläufst beim Wandern und waren so billig, ist dann, passt dazu und gleichzeitig durch diesen Gedankenstrich wird das Unerwartete nochmal betont. Man kann auf eine ähnliche Art auch so einen Wechseleffekt, also wenn sich was um 180 Grad dreht oder kann man mit einem Gedankenstrich irgendwie einleiten. Der Satz, der mir dazu eingefallen ist, von zwei Dingen, die zwar zusammenhängen und trotzdem völlig unterschiedliche Stimmung andeuten, ist mein Satz hier, da sind ja die Schlüssel, Strich. Jetzt aber schnell, wir sind schon spät dran. Also das gehört in einen
Satz. Tempowechsel, ja.
Ja, und aber man merkt, das sind zwei Dinge, die gehören zusammen. Gleichzeitig sind die getrennt und der Gedankenstrich ermöglicht dir diesen Tempowechsel, wie du das schönes Wort dafür auch darzustellen. Und dann, wenn es dann ein bisschen poetischer wird, dann kann das einfach wirklich auch als Stilmittel genutzt werden, um Pausen einzuziehen. Zum Beispiel, die Musik spielte leise, ein zartes Wiegenlied, das die Seele berührt. Zum Beispiel.
Er lachte frech.
Die Sonne ging unter. Das wäre jetzt wiederum unerwartet, das zusammenzubringen. ja.
Also ich möchte mal zu der Laufstrecke sagen, dass ich irgendwie dieses Tempelhofer Feld, jedes Mal, wenn ich drüber laufe, bin ich so verzaubert, weil ich das so toll finde. Aber auf dieser Schnittstelle zwischen irgendwie Großstadt und Land, ne, hat es ja nochmal so eine ganz bedeutende Funktion als Kaltfeld. Also in der Stadt nochmal so eine große Fläche zu haben, dass du halt wirklich so ein Kaltfeld aufbauen kannst, dass sich die Stadt nicht so aufheizt. Ah, okay. Und dann von der Freizeit Architektur ist halt so toll, dass die Leute so Sport machen können. Also ich fahre ja auch öfters mal mit dem Rad hier drumherum, aber ich laufe nicht oft durch das Tempelhofer Feld. Ich kenne auch diese, also ich fahre immer die äußere Runde und ich finde das irgendwie so großartig. Das ist wirklich ein Reichtum hier.
Ich finde es auch super. Ich finde es auch total absurd, dass immer wieder die Diskussion losgeht, das irgendwie anzukratzen von den Rändern ran.
Ja, das von den Rändern, aber du kannst, also das, also ich habe das auch mal mit so einem Freund besprochen, der dann in der Stadtplanung ist. Du kriegst halt diese Startbahn und Landebahn nicht raus, weil da 12 Meter oder 6 Meter Beton einfach in der Erde drin ist. Ja. Und das heißt, jeder, der hier diesen Zuschlag für das Gebiet bekommt, kann sich einfach nicht leisten, das hier zu renovieren, weil du musst erstmal 12 Meter oder 6 Meter Beton aus der Erde rauspulen. Mhm. Das ist, das kann man, kriegt man, es ist halt wie so ein Bunker. Weißt du, wie halt irgendwie so in Wien dann immer noch diese Bunker stehen geblieben sind. Ja. Und bei uns dann nur gesprengt worden konnten im Windschatten vom Krieg, wo sich keiner mehr beschwert hat. Aber du kriegst es halt einfach nicht renoviert.
Ja, ja, ich finde es aber auch anders, wenn du, ich meine, New York hat halt Central Park und das ist halt einfach gesetzt. Ja, das ist einfach, das gehört einfach so dazu. Und ich finde es schade, dass in Berlin da überhaupt eine Diskussion läuft. Ich bin mir sicher, dass niemand in New York sagt, ach, wir könnten noch mal Häuser in Central Park bauen.
Ja gut, aber du musst ja die irgendwie, du musst ja die angrenzende Fläche zum Central Park. Es geht ja immer nur um die angrenzende Fläche, die noch irgendwie einbezogen wird. Also jetzt nicht das Gebiet selber, das Kerngebiet, sondern darum geht's in der Diskussion.
Am Tempelhofer Feld?
Ja.
Aber dann verstehe ich die Sache nicht. Das Tempelhofer Feld hat jetzt gerade einen Zaun drumherum und da hört's auf.
Nee, aber es geht quasi um, ja, wahrscheinlich um so 100, 200 Meter, die halt hier in dieses Feld reinragen.
Ja, die Randbebauung eben, ne? Dass man den Rand irgendwie
genau
weggibt und es verkleinert.
Weißt du, was das da für ein Turm ist da hinten? Ich mach mal ein Bild. Der sieht auch noch so neu aus.
Ja, es ist, sieht neu aus und irgendwie so von Proportionen so komisch. Ne? Also,
ja, weil der so verloren ist.
Ja, als ob das, ja, aber auch die Fensterhöhe ist.
Okay, so viel zur Laufstrecke. Wir sind schon gerade ein bisschen lost auf der Welt. Aber du wolltest nochmal zur Geschichte der Typografie und des Bleisatzes, des Buchdruckes, ne? Wo sich dann natürlich der Gedankenstrich als Maßeinheit ableitet. Und dann kommen wir zu dem Geviertelten und Halbgeviertelten und Geviertelt-Geviertelten.
Ja.
Viergeviertelten.
Ja. Also wenn man es ganz kurz fasst, erstmal von der Bedeutung des Gedankenstrichs her, dann spricht man vom Langstrich oder den Geviertstrich. Der Langstrich ist der deutsche Gedankenstrich. Das ist ist halb so lang wie der Geviertstrich, heißt deshalb auch halb geviert von der Länge her. Geviert ist ein altes Wort, können wir vorweggreifen, für Quadrat quasi und hat damit zu tun, dass die Buchstaben, Größen, Spazierung zwischen den Buchstaben und so weiter, das wurde alles in geviert unterteilt. So,
da warte mal, darf ich da nochmal eingreifen, weil das, glaube ich, wichtig ist. Also wir verlinken das, aber wenn man sich dann halt quasi so den einzelnen Buchstaben als Bleisatz vorstellt, dann gibt es so verschiedene Areale in diesem Bleisatz, die heute auch tatsächlich noch in der ganzen Typografie-Setzung auf dem Desktop-Publishing immer noch irgendwie präsent sind als Begriffe. Nämlich das, was dann eben die Dikte ist. Also das heißt, das ist im Prinzip die Höhe von, also die Breite von dem Buchstaben. Ne? Wenn man sich mit einem gewissen Raum drumherum. Mhm. Und es gibt dann das, was dann halt dieses Geviertel oder Geviertel ausmacht, ist dann die Kegelhöhe oder die Kegelstärke. Das heißt, das ist alles, was der Buchstabe ausmacht, mit dem Zeug drumherum. Ne? Ja. Und wenn man das quasi, diese Längeneinheit zum Quadrat nimmt, ne, dann hat man ein Viertel. Und das ist jetzt so die Einheit, nach der sich der Abstand der Buchstaben zueinander richtet, wie auch die Zeilenhöhe. Also es hat eher eine Bedeutung für die Zeilenhöhe. Und das Geviertel ist dann im Prinzip eine Einheit, ein ziemlich langer Abstand von einem Buchstaben zum nächsten. Ne? Ja. Und das ist dieser Raum, den als Maßeinheit, aber das ist auch sehr übertragen gesprochen, weil das kann man nicht so eins zu eins quasi dann ableiten, für die Länge eines Gedankenstriches, ne? Für den Satzlänge oder für die...
Genau, und das ist, wenn man dann weiterliest, das halbgeführt würde ja bedeuten, ich habe die Hälfte eines Geführts für diesen Schriftsatz, aber das ist dann eben auch nicht so, ne? Also das, was du vorhin gesagt hast, auf einer inhaltlichen Ebene, dass das Satzzeichen mehr macht als nur Punkt, Komma, Strich, sondern dass es auch inhaltlich eine Auswirkung hat, so ist es dann im Endeffekt auch, dass das der Bindestrich, Entschuldigung, der Gedankenstrich als halbgeführter Strich nicht bei dem Font wirklich immer diese Länge hat. Ne? Da können wir auch nochmal verlinken, habe ich auf einer Webseite so Beispiele gefunden für unterschiedliche Schriftsätze, wo du siehst, dass im Endeffekt ist das dann auch nur ein Namen und ein Name, der sich ableitet über eine Bemessung, aber diese Bemessung ist dann nicht mehr verbindlich. Ja.
Ja, ich glaube auch, weil einfach sich, also das kann man nicht eins zu eins so auflösen. Ne? Aber man kann die Tendenz und dann gibt es das Halbgeführte und das ist halt dieses EMEN. Ne? Das EM ist quasi das Geführte als Einheit und das EN, wo wir am Anfang der Episode waren,
ja.
E wie Nordpol, dann das Halbgeführte.
Ja.
Und damit leiten sich bestimmte Maßeinheiten in der Fontsetzung daraus ab.
Und wenn man in diese Strich, also die Striche kann man sich ja gut vorstellen, also halbgeführt ist halt halb so lang wie ein Geführt. Es gibt aber auch einfach die Abstände zwischen Buchstaben, die werden natürlich auch in diesen Maßen bemessen. Und das findet man sogar heute noch in HTML. Ja, in HTML, normalerweise macht man Leerzeichen und im Browser wird das alles dann automatisch gesetzt, wenn man es gerne hätte. Aber, und wir hatten früher auch mal so eine Software, wo man Sachen setzen konnte, die dann in HTML im Bildschirm editiert wurden und gleichzeitig auch so als PDF rausgerechnet wurden. Da war es so, dass ein paar Verlage auch wirklich wollten, dass man bestimmte Abstände da direkt reinnehmen kann. Und das gibt es im HTML. Zum Beispiel, was du gerade sagtest, das Geführt ist M. Im Englischen heißt es auch M dash. Dash ist eben dieser Strich. Das ist der Geführtstrich und als Leerzeichen mit einer Geführtlänge ist in HTML dieses Unzeichen EM, SP für Spacing, Semikolon. Und das Halbgeführt ist dann Unzeichen EN, SP, Semikolon.
Ja, okay.
Es gibt sogar in HTML auch das Drittelgeführt und das Viertelgeführt. Das ist dann EM, SP, 1,3 ist das Drittel, also M, Spacing, gedrittelt und EMSP14 Semikolon ist ein Viertel geführt. Das fand ich ganz interessant, das war mir jetzt vor der Recherche auch nicht klar. Ja, das ist ein HTML, in XHTML ist es abgebildet, in Unicode ist es auch abgebildet. In HTML gibt es sogar ein Fünftel geführt, das heißt aber ThinSP, also Thin Spacing, dünner Abstand. Sechstel geführt und Achtel geführt gibt es auch noch. Das Sechstel geführt ist in XHTML und Unicode. Das Achtel geführt ist allerdings nur in LaTeX. Also das ist quasi nicht mal in Unicode abgebildet. Was mich auch verwundert hat, weil ich dachte, Unicode soll irgendwie alles erfassen, was irgendwie mit Schriften zu tun hat. Und ich dachte, dass dann alles, was jetzt in LaTeX auch an Schriften schon abgebildet werden kann, auf alle Fälle auch in Unicode Verwendung findet. Und dann gibt es natürlich den M-Semikolon und N-Semikolon auch als HTML-Zeichen. Da gibt es für die Striche nur den Geführtstrich und den Halbgeführtstrich. Das Minuszeichen ist weder noch. Das ist nochmal wieder was anderes. Und
der Bindestrich kommt dann auch dazu. Der ist auch nochmal. Also es wird dann halt irgendwie zusammengelegt, ja. Aus ergonomischen Gründen, dass du halt früher bei der Schreibmaschine dann Bindestrich und Minus dann zusammengeführt hast. Ja. Und der ist aber wirklich auch dann nochmal ein eigener Unique Space dann in diesem ganzen UTF-Raum.
Ja, also genauso wie die White Spaces gibt es halt für den Strich auch den Doppelgeführtstrich. Das ist der lange, der ist richtig lang. Den Geführtstrich, das ist der doppelte Bindestrich sozusagen. Der ist auf alle Fälle genutzt im Englischen für die, wie wir den Bindestrich nutzen, wird da der Geführtstrich, also der doppelt so lange genutzt. Dreiviertel, zwei Drittel, halb, Viertel. Und der viertelgeführte Strich heißt auch Divis und der wird oft als Bindestrich benutzt.
Ja, allerdings genau. Gibt Divis es, ist so ein Default-Strich, ne?
Ja, aber es gibt genau dann eben Bindestrich Minus und Minuszeichen auch nochmal bei XHTML und Unicode. Das gibt es bei LaTeX nicht, dieses Bindestrich Minus. So. Also ich fand es irgendwie ganz interessant zu schauen, dass es einerseits da diese archaischen, sage ich mal, archaischen Bleigießer-Maße gibt,
ja,
die auch irgendwie immer noch Verwendung finden. Das sind Sachen, die wirklich einfach mit den Proportionen zu tun haben, sind relative Begriffe und trotzdem ist es im modernen Design so, dass die nicht wirklich eingehalten werden. Da sind sie dann einfach auch nur noch Worte,
ja,
oder Benennungen.
Aber die sind abgeleitet ganz klar aus diesem, ja, aus diesem Handwerk des Bleigießens. Ja. Ne?
Und ich finde es einfach verrückt, dass es dann eben nicht. Ich hätte wirklich gedacht, dass es in Unicode alles auch einen Platz findet. Aber da gibt es scheinbar Leerstellen, wo Unicode bestimmte Sachen nicht erfasst hat, in Strichlängen,
ja,
auch.
Ja, wahrscheinlich, weil es dann halt auch keine Relevanz mehr hat. Also das Konsortium sagt dann halt irgendwie so, ja gut, warum sollen wir jetzt irgendwie hier Druckergeschichten dann mitschleppen, die dann halt irgendwie keine Relevanz mehr haben.
Ist das so? Weil gleichzeitig wird ja in Unicode Platz gelassen für Klingonisch und mögliche Aliens.
Ja, gut.
Und irgendwelche eritreischen Zeichen werden mit aufgenommen.
Also das müsste man jetzt mal einen Spezialisten fragen. Ja. Ich glaube, das kann man jetzt nicht.
Ja, das ist unser euphorisches Halbwissen.
Euphorisch, genau. Euphorisch. Mich würde nochmal interessieren, ob der Gedankenstrich jetzt in dem ganzen Latin Sprachraum, also mitteleuropäisch und so weiter, ob der noch irgendwo anders eine Bedeutung hat. Im Englischen kommt der vor, aber nicht so oft.
Na doch, sehr oft.
Ja? Also wird auch so eingesetzt?
Ich war immer neidisch, ja, ja, genau. Und jetzt habe ich halt irgendwie ein bisschen die Selbstsicherheit, das selber auch zu machen. Aber im Englischen fand ich den sehr, sehr oft.
Ach, der auch dann halt in der Narration und so weiter. Als genau in der gleichen Konnotation.
Ja, bloß ist es eben der Geviertstrich und hat keine Spationierung zwischen Buchstabe und Strich. Und bei uns ist es der Halbgeviertstrich und wir haben aber eine Spationierung.
Verstehe. Der wird einfach noch länger gezogen.
Ja, der ist, genau. Und hat dann, schließt direkt daran. Okay. Was ich auch, ist interessant, ne? Das fühlt sich nicht gut an. Das ist so, man hat ja sowieso einen emotionalen Bezug zu bestimmten Fonts, also Schriftarten, die man gut findet oder nicht.
Ja.
Und als zweites ist es dann aber so, egal welche Schriftart, immer wenn ich Englisch diesen ultralangen Gedankenstrich sehe, der dann auch so rechts und links so anklebt, der ist mir ein bisschen unangenehm. Also beim Lesen möchte ich mich immer ein bisschen entschuldigen bei den naheliegenden Buchstaben, dass der sich da so breit macht.
Genau, so Manspreading-Letter.
Genau. Ja, ja, ich habe zum Abschluss noch, ich verlinke das, ich glaube, dass, weil ich müsste das jetzt auch irgendwie vorlesen, da wäre ich jetzt zu hippelig, um das irgendwie frei zu formulieren, aber ich habe einen schönen Artikel gefunden, wo auch nochmal so ein bisschen in der Einleitung über diesen Gedankenstrich, dass es wirklich auch ein besonderes Schriftzeichen ist, was auch schon im 18. Jahrhundert besprochen wurde von Braun und Adelung zum Beispiel und die Zitate von anderen Kritikern, die dann sagten, dass dieser Gedankenstrich in einer, Zitat, unüberschaubaren Mannigfaltigkeit irgendwie benutzt wird, um das, Zitat, Sprachlose da irgendwie hinfügen sollte. Und es wird dann sogar noch kritisch geäußert, dass man da ja irgendwie versuchen würde, Zitat, die Fantasie des Lesers, dass da die Fantasie des Lesers tätig werden muss. Ja, und das finde ich irgendwie ganz gut. Ne? Also es hat dann schon fast so interaktive Elemente, die da reingehen. Und ich weiß nicht, der Artikel ist in Deutsch. Ich habe mal recherchiert. Ich glaube, es ist eine Frau, Martine Damas. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder Amas. Ich kann es, das tut mir leid, wir werden es verlinken und dann muss ich es nicht sagen. Was die macht, ist, dass die über 50, also in ihrem Sinne wahrgenommen, als unterschiedlich wahrgenommen, Nutzung des Gedankenstrichs in der deutschen Sprache anhand von Textbeispielen aufführt. Und das fand ich irgendwie so ganz gut. Ne? Dann wird es dann irgendwie schon so sehr kleinteilig. Dann sind wir so richtig bei so einem Schmetterlingszuchtverein oder so Taubenzuchtverein. Ja. Und dann guckt genau.
Oh, ein ganz seltener Gedankenstrich.
Oder eben Orchideen ja. oder Tulpen oder so. Und das fand ich aber trotzdem spannend zu lesen, weil, wie gesagt, euphorisches Halbwissen, ich bekenne mich, vielleicht muss man auch ein T-Shirt rausbringen. Ich mag den Gedankenstrich. Ich bin ein Freund des Gedankenstrichs. Und ja, und ich hoffe, dass das zumindest in dieser Folge auch so ein bisschen durchkommt, wenn ich insgesamt natürlich das Gefühl habe, es gibt A, nicht so viel darüber zu sagen, die technischen Sachen kenne ich mich nicht wirklich drin aus, aber trotzdem, der Gedankenstrich ist wie der Spatz am Alexanderplatz. Da könnte man zwischen Spatz und am Alexanderplatz sogar einen einbauen.
Ja, sehr schön. Also ja, die emotionale Verbindung ist auf jeden Fall klar geworden. Die technische ist vielleicht dann nicht ganz so klar geworden, aber wir haben uns Mühe gegeben, stets bemüht. Und ja, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, das Tempelhofer Feld haben wir jetzt schon thematisiert, aber nach wie vor wandern wir auf dem Feld und gehen gleich wieder zurück auf den Ausgang in Richtung Leinestraße. Und ja, Mitch, vielen Dank für deine Episode, für deine Geschichte, für deine Anstöße. Gedankenstrich. Und das war eigentlich Podcast Episode 37. Ich hoffe, ihr seid dabei geblieben. Und ich versuche gerade mit einem Gedankenstrich zu enden und überlege, ob nicht auch in unserem Intro-Outro-Musik diesem Beat da nicht auch irgendwo ein Gedankenstrich drin ist.
Das könnte dieses letzte sein, dieses